Hey, hey und herzlich willkommen zu Gender Me. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute teile ich mir das Mikro zum ersten Mal mit einer anderen Person. Und deshalb sage ich hallo und schön, dass du da bist, Helix.
Hallo, Jona.
Hallo. Ich habe in dem Podcast Query, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Cameron Esposito.
Oh ja, wir sprachen darüber, dass ich noch nie eine Folge gehört, aber viele Folgen runtergeladen habe.
Ja, also ich würde sagen, du musst es auf jeden Fall nachholen. Aber da habe ich mir jetzt eine Sache geklaut, könnte ich sagen. Ich finde es nämlich ganz toll, dass die Gäste sich da immer selbst vorstellen müssen oder können. Und das würde ich gerne hier in diesem Podcast auch übernehmen. Deshalb direkt an dich die Aufforderung, kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Helix. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin es so gewohnt, mich in Workshops vorzustellen mit Studienfach. Deshalb, ich studiere Psychologie im Master an der Uni Köln. Und es macht mir nach geschätzten 100 Jahren auch noch Spaß.
Danke.
Ich kann direkt mal einen Werbeblock einschalten in meiner Vorstellung, weil ich auch Mitorganisatorin bin bei Trans Pride Cologne, die wieder am 15. September stattfinden wird. 14.
Ja, vielen Dank dafür. Ich werde auf jeden Fall auch dabei sein bei der Trans Pride. Ich freue mich jetzt schon. Wir haben uns ja sogar unsere Hintergrundgeschichte bei der ersten Trans Pride kennengelernt.
Stimmt, hätte ich gar keinen Werbeblock machen müssen. Das ist eh zur Sprache gekommen.
Das stimmt, ja. Du hast einen Schreibworkshop gehalten, den ich ziemlich cool fand, weil, also für mich war das echt so die erste Erfahrung, mal mit anderen Menschen auch so zusammenzuschreiben, weil ich dann doch immer so in meinem stillen Kämmerlein sitze und alleine schreibe und ja, ich fand das ganz, ganz toll.
Das Klischee des Schreibens, dass man irgendwo isoliert ist und so ganz still vor sich hin kreiert und ja.
Ja, auf jeden Fall. Um die Trans Pride geht's aber heute nicht vornehmlich. Wir machen aber noch eine Folge darüber, das kann ich schon verraten. Sondern es soll heute vor allem um das Thema nicht-binäre Menschen gehen. Deshalb würde ich gerne für die, die nicht so in dem Thema sind, das erstmal gern erklären. Möchtest du das machen? Soll ich das machen? Okay.
Ich kann einen Versuch starten und dann kannst du den kommentieren.
Stimmt, ich kann alles kritisieren, was du falsch gemacht hast.
Im Nachhinein so reinreden.
Nein, ich vertraue dir da.
Ja, ich würde sagen, nicht-binäre Menschen sind Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeteilt wurde. Und es wird ja so ziemlich allen Menschen bei der Geburt ein Geschlecht zugeteilt. Nicht-binäre Menschen identifizieren sich aber auch nicht mit dem in der binären Konzeption anderen Geschlecht. Also eine Person, die zum Beispiel bei der Geburt als männlich zugeordnet wurde, lehnt diese Zuordnung im Nachhinein ab und sagt, es trifft nicht auf sie zu, sagt aber auch nicht, sie sieht sich als weiblich, sondern als nicht-binär, nämlich nicht einem der beiden Geschlechter zugehörig.
Ich finde, das hast du wunderbar erklärt. Also ich glaube, da muss ich gar nicht großartig was hinzufügen, weil ich habe mir ziemlich ähnliche Sachen vorher aufgeschrieben und auch mir Gedanken gemacht. Aber eine Sache, das ist sogar eine Frage, die ich mir für später aufgehoben habe, aber sie passt an dieser Stelle perfekt. Du hast gesagt, dieser Mensch identifiziert sich nicht mit dem Geschlecht, was diesem Menschen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Und du kannst mich auch gern korrigieren, aber soweit ich das im Kopf habe, ist das ja genau die Definition von Transidentität. Und ich habe das auf jeden Fall schon oft aus der Community gehört, dass nicht-binäre Menschen sich, obwohl sie meiner Meinung nach, was die Definition angeht, Transmenschen sind, sich aber nicht als solche identifizieren.
Spannend.
Also hast du das auch schon mal gehört? Was würdest du dazu sagen?
Also ich habe es jetzt extra so aufgebaut, dass ich quasi angefangen habe mit der Definition von Transidentität. Ich habe ja gesagt, ne, alle Menschen, die sich nicht mit dem zugeordneten Geschlecht identifizieren, und das schließt jetzt erstmal alle Transmenschen mit ein, und dann habe ich es spezifiziert auf Menschen, die sich aber auch nicht mit dem binär anderen Geschlecht identifizieren, womit ich dann eben Binary ausgeschlossen habe, sodass ja Non-Binary übrig bleibt.
Genau.
Aber ich kann vielleicht ein bisschen verstehen, dass Menschen diesen Begriff nicht auf sich beziehen möchten, Transidentität oder Transgender,
ja,
weil das ja ein bestimmtes es ist schon ein geläufiger Begriff für manche Menschen. Wenn vielleicht was bei irgendwem angekommen ist, das ist das vielleicht diese Konzeption von binären Transmenschen.
Ja.
Und dann, ich merke halt jetzt gerade, dass es totale Verwirrung schafft, dass es nicht binäre Transmenschen gibt und binäre.
Mhm.
Und dann ist irgendwie noch in den Nachrichten Berichterstattung über Intersex und das dritte Geschlecht, was dann auch wieder alles austauschbar verwendet wird. Und ja. Menschen, die nicht so im Thema drin sind, wissen einfach nicht, worum es geht. Und deshalb kann ich nachvollziehen, wenn vielleicht nicht-binäre Menschen sagen, ich eigne mir den Begriff Trans nicht an, weil den jetzt schon irgendwie binäre Transmenschen benutzen und vielleicht fühle ich mich nicht so, als könnte ich den für mich benutzen.
Mhm.
In der Trans-Pride oder in der Trans-Community an sich benutzen den alle gemeinsam und haben jetzt auch keine Territorialstreitigkeiten darüber, wer jetzt definieren darf, wer trans ist oder nicht.
Ja, also das finde ich super wichtig zu sagen. Das sollte eigentlich immer klar sein, ist es aber nicht, dass es nicht den Transmenschen gibt oder die Transmenschen, weil es natürlich wie bei allen Menschen ist, wir sind alle Individuen und es gibt einfach so viele verschiedene Formen und Arten von Menschen und das ist natürlich bei Transmenschen so, das ist bei nicht-binären Menschen so.
Sogar bei Cis-Menschen so, habe ich gehört.
Auch da, ja, verrückt, aber es ist so. Aber das, was ich zum Beispiel auch oft gehört habe, ist, dass sich nicht-binäre Menschen deswegen nicht damit identifizieren können, weil sie sagen, naja, Transgender oder Transident ist vor allem, das sind vor allem Begriffe, die dann auch mit einer medizinischen Transition einhergehen. Also die Möglichkeit gibt's halt auch, weshalb manche Menschen damit ein Problem haben oder sich damit nicht identifizieren können. Obwohl das ist natürlich erstmal vielleicht für Außenstehende schwer zu verstehen, aber es ist ja vollkommen egal, ob du dich jetzt als binärer oder als nicht-binärer Transmensch identifizierst. Das sagt ja nichts darüber aus, ob du für dein Wohlempfinden jetzt eine medizinische Transition machen musst oder brauchst oder was auch immer oder eben nicht.
Sowohl binäre als auch nicht-binäre Transmenschen oder Menschen können ihren Körper medizinisch verändern oder es halt lassen. Das gibt es ja durchaus auch, dass binäre Menschen ihren Körper vielleicht nicht verändern möchten.
Ja, und beides ist genauso in Ordnung. Also das, es gibt ja auch selbst in der Trans-Community manchmal so das Vorurteil, okay, du bist weniger trans oder mehr trans, wenn du Operationen oder Hormontherapien oder sonst was machst.
So die Checkliste von Körperveränderungen.
Und genau.
So. Vielleicht können wir Piercings und Tattoos einbeziehen, weil es ja auch Veränderungen
ja,
im Körper sind.
Ja, das stimmt.
Dann sind wir auf der Checkliste schon weiter.
Da muss ich sagen, das habe ich, als ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen mit Geschlechtsidentitäten und als ich so in meiner Findungsphase war, da habe ich schon auch gedacht, okay, es gibt den und den Weg. Mhm. Es gibt einen Weg und das stimmt natürlich gar nicht. Also ich identifiziere mich ja als nicht-binärer Transmann, sprich manche Bereiche meiner Identität sind eben auch nicht-binär und ich habe auch ganz, ganz lange gedacht, okay, um nicht binär zu sein, musst du androgyn aussehen.
Ja, ein ja. Teil, der irgendwie sehr verbreitet ist von weißen, dünnen, kurzhaarigen Menschen, die irgendwie in Anführungsstrichen androgyn aussehen.
Genau, aber erstens finde ich, wird dann immer suggeriert, okay, eine Person muss, ich sag jetzt mal, in gewisser Weise vom Androgyn her eher ins Maskuline schwappen, um androgyn auszusehen, obwohl es auch feminine Menschen gibt, die sehr androgyn aussehen. Das ist das eine. Zweitens nervt mich echt daran, dass immer nur ein Körpertyp dann in den Medien so hochgehalten wird. Also das Problem haben wir sowieso schon. Es wird immer besser. Aber ja, also das hat mich auch so verwirrt, weil mein Körper gibt es jetzt nicht so her, dass ich von Natur aus schon extrem androgyn aussehen würde.
Wie man ja. Das so liest, weil man es gelernt hat.
Ja, natürlich. Das finde ich aber immer so wichtig zu sagen. Also das Äußere muss ja überhaupt gar nicht darauf schließen lassen, welche Geschlechtsidentität ein Mensch hat.
Das ist ja ein bisschen der Punkt, von dem ich wünsche, dass es mehr Menschen ein bisschen verstehen würden und dann nicht direkt aus ihrer ersten Wahrnehmung auf irgendwie Dinge schließen, die sie nicht wissen können.
Mhm. Ich finde, das ist eine gute Überleitung zu der Frage, die ich dir dann stellen würde. Wie nehmen dich denn Menschen wahr? Also vielleicht kannst du da die ZuhörerInnen dich ja nicht sehen. Vielleicht kannst du dein Äußeres mal kurz beschreiben und dann im Anschluss die Frage beantworten.
Das fand ich tatsächlich auch spannend, an dem Gedanken, einen Podcast aufzunehmen, weil die Zuhörenden mich ja durchaus wahrnehmen, aber ja, meine Stimme. Und mit meiner Stimme habe ich jetzt auch nichts irgendwie gemacht an Veränderungen, Stimmtraining, keine Ahnung was. Die ist halt einfach so, wie sie von selbst ist. Und da habe ich auch manchmal den Gedanken, wenn ich irgendwo anrufe oder so, dann klingt es für Menschen halt wie eine weibliche Stimme. Und so nehmen Menschen mich auch optisch wahr. Also wenn mich irgendwelche Leute auf der Straße ansprechen oder so und sagen, irgendwas über ein Gender wissen lassen, durchscheinen lassen, dass sie jetzt gerade an mir gelesen haben, dann ist es meistens das Weibliche. Manchmal geht es in die andere Richtung, aber mich hat, glaube ich, noch nie ein Mensch ungefragt als nicht-binär irgendwie gelesen. Immer nur, sie sind der Erste, der heute mit Karte zahlt oder so. Oder hey Mädels, so, das sind die zwei Dinge, die passieren. Ja.
Und wie geht's dir damit?
Ich finde es sehr nervig.
Das habe ich mir schon fast gedacht, aber ich wollte es trotzdem fragen.
Klang vielleicht durch in meinem Tonfall. Leute.
Ja.
Ja, es ist immer wieder frustrierend, finde ich, weil es immer wieder eine Erinnerung daran ist, ich bin jetzt nicht einfach hier und werde so gesehen, wie ich bin, sondern Menschen haben ihre Schemata im Kopf, die sie ja auch einfach haben und die sie nicht absichtlich bestellt haben, die sind einfach gesellschaftlich dort gelernt, aber auch nicht aktiv verlernt. Und die habe ich ja durchaus auch in meinem Kopf, ich merke das auch. Aber es ist trotzdem unangenehm, daran erinnert zu werden, dass mich alle Menschen irgendwie automatisch einteilen, wenn sie mich sehen und zuordnen. Und zwar nicht so, wie ich das möchte. Und dann finde ich, eine Interaktion geht schon auf dem falschen Fuß los, wenn ich angesprochen werde mit junge Frau oder so, dann ist es schon so.
Ja.
Muss das sein.
Das Problem habe ich auch. Bei dir ist ja, du würdest einfach gern als nicht binär gelesen werden. Und da merke ich aber, also da ich ja auch diesen Anteil in meiner Identität habe, ich merke einfach, die Menschen denken gar nicht daran. Also das ist
nicht in den ganzen Köpfen.
Ja. Und das ist natürlich irgendwie sehr, sehr traurig und deshalb war es mir auch total das Anliegen, direkt in der ersten Folge mit einem Gast und weil das sich eh so gut ergeben hat, einfach mal direkt ein Zeichen zu setzen, so, wir leben nicht in einer binären Gesellschaft, sondern es gibt einfach noch so viel dazwischen und ja.
Darüber hinaus und jenseits
das,
dessen.
Ja. Und das ist einfach super wichtig, das zu erwähnen und auch einfach mal so ein bisschen die Leute zu sensibilisieren, finde ich. Was würdest du dir denn konkret von der Gesellschaft oder von den Menschen wünschen?
Da dachte ich gerade daran, als du von Sensibilisierung sprachst, weil ich auch aktiv daran arbeite, Menschen zu sensibilisieren, indem ich Aufklärungsworkshops mache über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Und in diesen Workshops, also das geht ab Altersstufe 6. Klasse, aber auch bei älteren Gruppen merke ich, sobald das Konzept Non-Binary oder Genderqueer, nicht-binär, vorgestellt wird, also überhaupt die Option benannt wird, dass es Menschen geben kann, die sich nicht als männlich oder weiblich identifizieren, dann ist das so, du siehst, wie, also mind blown ist das Erste, was
Du
siehst, wie Kiefer herunterfallen und Menschen sind, Moment.
Was?
Es sackt richtig ein.
Ja,
das ist nicht
das
etwas,
kann ich mir vorstellen.
Das Menschen so annehmen würden im Voraus. Und deshalb wünsche ich mir, dass die Quote an Menschen, die damit einfach gechillt umgehen, sobald sie damit konfrontiert sind, oder die es an sich schon wissen, die einfach schon mal davon gehört haben, für die ich persönlich dann nicht der erste Kontakt mit dem Thema bin, das wäre schon echt schön, wenn diese Quote steigen würde. Es würde mein Leben erleichtern, wenn ich nicht immer das Konzept so vor mir hertragen muss. So, übrigens, es gibt Menschen.
Ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Also ich war halt ganz lange auf Such. Ich habe gemerkt, okay, ich bin keine Frau und wollte dann ein neues Label haben. Ich weiß, es gibt auch viele Leute, die brauchen keine Label oder die mögen keine Labels. Für mich waren Labels sehr, sehr gut, weil ich irgendwie so in diesem Meer aus 1000 Begriffen dann so schwamm. Und dann
immer mehr.
Ja, es werden tatsächlich immer mehr. Und dann dachte ich so, okay, ich brauche jetzt irgendwas Neues. Ich muss mich jetzt irgendwie einordnen. Und das war jetzt gar nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin keine Frau, dann bin ich ein Mann, sondern ich habe mich als allererstes erstmal als androgyn eingeordnet und dann später halt auch als nicht-binär. Aber ich habe auch gemerkt, okay, es ist eben nicht so wie bei binären Transmenschen. Mhm. Also eigentlich würde ich jetzt mal sagen, du kannst da auch mir gerne widersprechen, dass es sogar noch ein Ticken schwerer ist, weil du erstmal erklären musst. Du kannst halt nicht sagen, ich bin nicht das, sondern ich bin das. Sondern du musst erstmal, wenn du sagst, ich bin das, musst du erstmal erklären, ja, das und das ist es. Weil das, was du gerade eben auch schon gesagt hast mit dem Konzept.
Und Überzeugungsarbeit leisten, dass du das sein kannst. So.
Das
aber
ist, das
musst
gibt.
Du als Transperson eh, dass du.
Das stimmt.
Wenn du ein binärer Transmann wärst, müsstest du auch überzeugen, dass du das auch sein kannst und dass das nicht unmöglich ist.
Ja, aber das ist mir halt auch aufgefallen in meiner eigenen Erfahrung. Ich musste sehr, sehr viel erklären. Das, ja, ist schon anstrengend.
Ja, ich würde, also das ist mein einer Wunsch eigentlich, den ich habe. Verständnis, nicht im Sinne von Nachsicht oder von so vergeben, so, oh, ich bin kompliziert, bitte habt Geduld mit mir, sondern Verständnis im Sinne von verstehen und verstehen wollen, dass Menschen nicht abwehren, sobald etwas passiert, das ihre Konzepte ein bisschen durcheinander bringt, sondern einfach offen sind für Informationen, die auch jenseits von diesem Niveau sind, von Dokumentationen, die sagen, so und so wurde als Frau geboren und ist jetzt ein Mann und ihr Geburtsname ist das und das. So, das ist ja immer das Klischee, dass Menschen irgendwie so ganz am Rande mitkriegen von Transpersonen und dann treffen sie vielleicht eine nicht-binäre Person und denken, ach so, alle Transmenschen sind irgendwie eine dritte Kategorie, oder sie treffen eine binäre Transperson und denken, aha, so läuft das, ich habe jetzt eine gesehen. Und, das
und so halt, sind alle.
Genau, jetzt weiß ich das und jetzt muss ich mich auch nie mehr damit beschäftigen. Und alles, was ich fortan wahrnehme, zwänge ich in diese Kategorien. Das ist halt total anstrengend für alle weiteren Menschen, die dann genauso behandelt werden, wie dieser eine Mensch vielleicht behandelt werden wollte. Dabei ist es vielleicht das genaue Gegenteil. Vielleicht ist die eine Person voll outspoken und betont in jedem zweiten Satz, dass sie eine Transperson ist. Und die nächste Transperson möchte nicht, dass es irgendwer weiter sagt. Und dann sind das halt einfach zwei legitime Lebensweisen.
Genauso ist es wie mit dem Geburtsnamen. Manche haben überhaupt kein Problem, den zu erzählen. Und bei vielen ist es dann so, nein, das möchten sie nicht erzählen, weil das einfach nicht sie sind. Und das finde ich auch komplett legitim.
Wie ist das bei dir?
Also ich erzähle ihnen, wenn ich Menschen neu kennenlerne, erstmal nicht. Außer ich denke so, okay, wir sind jetzt auf so einer Ebene, da kann ich das erzählen, aber ich weiß nicht, ob die Person da viel von hat.
Das ist ja nicht relevant, weil es nicht
der Name ist, ne? Nee. Ich muss aber sagen, mich nervt es wirklich, wenn ich Leute von früher kenne. Nicht, dass ihr alle blöd seid, wenn ihr jetzt zuhört. Nein, aber mich nervt es irgendwie.
Ihr wisst, wer ihr seid.
Genau. Nein, es ist so blöd, weil die das noch im Hinterkopf haben. Und deshalb liebe ich es, neue Leute kennenzulernen, weil die mich einfach nur als Jona kennen. Und das ist so angenehm.
Und sie haben keine Wahl. Sie müssen das als deinen Namen nehmen.
Ja.
Und nicht einen alten Namen unterdrücken und sagen, nein, 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 den darf ich nicht sagen. Ich muss jetzt sagen.
Und es wird halt auch gar nicht hinterfragt. Ich stelle mich ja direkt so vor. Und das ist sehr, sehr angenehm.
Wird es nicht hinterfragt? Bei mir merke ich, dass so Transmenschen sagen, auch was für ein schöner Name. Und Cis-Menschen sagen, was ist das denn für ein Name? Wo kommt der denn her?
Haben deine Eltern den ausgesucht? Hast du das öfter?
Ja, okay. So 50% der Fälle. Oder es wird ein bisschen zögerlich wiederholt. Das ist so die normale Reaktion.
Also du sagst, hallo, ich bin Helix. Und dann so, Helix? Oder wie? Ja?
So als Versicherung, dass sie das richtig verstanden haben, was ja auch verständlich ist, weil es kein alltäglicher Name ist. Aber ich höre da halt den Zweifel raus, so, hä, wie kommt das denn dazu, dass du so einen Namen hast? Aber
so nach dem Motto, bist du dir sicher, ist das dein richtiger Name?
Genau. Ernsthaft, wirklich?
Ja, und wie reagierst du dann? Also ignorierst du das oder hast du dann auch, ich weiß, es ist natürlich tagesformabhängig, aber hast du dann auch manchmal Tage, wo du sagst, ja, Leute, ich habe es euch doch gerade gesagt.
Ja.
Weiß ich nicht. Wie ist das?
Vor ein bisschen pumpig sagt, ja, das ist mein Name.
Punkt.
Dann können die Menschen halt auch nicht mehr viel dran machen.
Ja, das ist gut. So ein bisschen Schlagfertigkeit, ne?
Kann nicht schaden manchmal. Man entwickelt halt auch Genervtheit irgendwann. Aber natürlich, wenn es entspannte Kontexte sind und ich merke, die Person ist einfach irgendwie interessiert, so, dann, wenn ich die Fragen gerade nicht als invasiv oder nervig empfinde, dann finde ich es halt schon schön zu erklären, ja, den habe ich mir ausgesucht. Punkt. So, und dann merkt man manchmal auch, wie dann so die Rädchen laufen und darf ich das auch? Moment, diese Person hat einfach ihren Namen ausgesucht. Was? Geht das?
Das sage ich aber auch manchmal, jetzt wo du es gerade ansprichst, wenn ich ein Kompliment kriege für meinen Namen, dann haue ich das auch manchmal so raus.
So, ja, ja. Hab ich mir selbst ausgesucht.
Danke, ich mag ihn auch, habe ich mir ausgesucht. Und dann merke ich auch manchmal die irritierenden Blicke. Manchmal ist dann so erstmal so eine Stille, so von ein paar Sekunden. aber ja, also manche trauen sich dann auch gar nicht nachzufragen, ne?
Das Was ist, ja vielleicht auch ein Zeichen ist von Vorsicht und Respekt.
Finde ich besser als so extrem offensive Fragen, so nach dem Motto, sag mir doch mal deinen richtigen Namen.
Oder ist das dein richtiger Name? Ja.
Für manche Menschen ist der richtige Name der Name, den man halt von seinen Eltern bekommen hat. Wobei man auch sagen muss, das würde mich jetzt auch interessieren, hast du deine Eltern zum Beispiel mit einbezogen?
Nein, leider nicht. Also was heißt leider?
Das machen ja manche Transmenschen.
Ja, ich weiß von einer Person, die eine Liste gemacht hat mit ihren Eltern und dann hat sie zusammen mit denen den neuen Namen ausgesucht. Und das war total schön, weil es dann so ein kooperatives Produkt irgendwie war. Und
ja.
War sie auch sehr glücklich mit diesem Namen, aber hatte den ja dann ein Stück weit auch wieder gegeben bekommen von den gleichen Menschen, die ihr den ersten Namen gegeben haben. Mhm. Das fand ich sehr schön. Aber ich habe meinen gegebenen Namen abgewandelt. Also es ist noch ein Teil, quasi die Hälfte meines Geburtsnamens ist noch jetzt in meinem aktuellen Namen.
In deinem richtigen Namen.
Es ist nicht das IX, überraschend. Die andere Hälfte. Aber deshalb würde ich sagen, es ist eine Geste der Annahme des alten Namens noch enthalten.
Das habe ich auch mit dem Anfangsbuchstaben. Weil mir das J...
Man denkt auch irgendwie dran, oder?
Ja, vor allen Dingen, also mir hat das J sehr, sehr gut gefallen, immer schon. Ich mochte meinen alten Namen früher auch zwischendurch, auch bevor ich festgestellt habe, dass ich trans bin, hatte ich so Phasen, wo ich dachte, nee, das ist echt, nee, mag ich nicht. und dann dachte ich aber so, naja, das J finde ich eigentlich cool, weil gar nicht mal so viele Namen mit J beginnen. Also es ist jetzt nicht so alltäglich wie... Sag mal irgendeinen Buchstaben.
Jetzt fallen mir natürlich alle Namen mit J ein, die ich jemals gehört habe, von Julian bis Jonas oder Jonathan.
Ja, auf jeden Fall fand ich den gut. Und meine Künstlerunterschrift in Anführungszeichen, eigentlich sind es nur meine Initialen, aber die hatte ich schon die letzten wie viele Jahre perfektioniert und wollte sie nicht mehr abgeben. Deshalb, nee. Und ja, wie du sagst, also zumindest das J durfte bleiben.
Ich finde es aber auch pragmatisch gesehen praktisch, wenn ich jetzt, also meine Situation in meinem Portemonnaie zum Beispiel ist, dass ich momentan ein paar Karten habe, so ist es ein bisschen 50-50, wo mein alter Vorname draufsteht und wo mein neuer Vorname draufsteht. Die mit dem alten Vornamen sind die, wo es ein bisschen schwieriger ist, die zu ändern. Zum Beispiel, wo man den Staat überzeugen muss, dass man sich den eigenen Namen aussuchen darf.
Ja.
Und gerne einen zutreffenden haben möchte. Ja, deshalb ist es jetzt noch ein bisschen, es hält sich ein bisschen die Waage. Und wenn ich dann aber nur die Initialen, also Anfangsbuchstabe, Nachname, es identifiziert mich eindeutig. Es gibt, soweit ich weiß, keinen Menschen auf der Welt, der meinen Anfangsbuchstaben und Nachnamen hat. Von daher kann sich da eigentlich niemand beschweren und es ist noch keine Aussage so. Ich fange mich da nicht irgendwo drin, wenn ich H-Punkt schreibe.
Ich habe das aber auch vorher schon gemacht, also einfach nur J-Punkt bei der Unterschrift. Und ich fand das sehr, sehr angenehm, weil ich mir keine neue Unterschrift ausdenken musste. Sondern manche finden das irgendwie auch gerade cool, weil das nochmal so unterstützt. Okay, ich gehe jetzt in einen neuen Lebensabschnitt. Ich fand es sehr praktisch, gerade wenn ich eben nicht die Dokumente, also ich habe... Du hast die Sachen wahrscheinlich dann mit dem Ergänzungsausweis geändert,
genau,
oder?
Ja.
Ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe aber die Namens- und Personenstandsänderung vor. Und deshalb habe ich bis auf den Ergänzungsausweis ist alles noch auf meinen Geburtsnamen. Aber es tut mir dann auch gut, wenn ich einfach nur J-Punkt schreibe und dann meinen Nachnamen, weil dann muss ich nicht jedes Mal diesen alten, für mich in meinen Ohren falschen Namen ausschreiben. Also, ja.
Stimmt. E-Mails oder so, kommt dann nicht automatisch eine gegenderte Anschrift zurück, sondern potenziell eine verwirrte.
Ich habe Jona schon auch extra als Also der ist vielfach auch geschlechtsneutral, deshalb habe ich den ausgewählt. Und es kommt immer total auf die Kontexte an. Ich habe das dann auch in irgendwelchen Foren gelesen, dass sich Leute gestritten haben, ob dieser Name denn jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Name ist. Und dann dachte ich so, okay, genau das will ich, dankeschön. Nee, und dann meinten die auch, ja, es müsse auf jeden Fall noch ein Zweitname dahinter, um das eindeutig zu machen.
Es muss nämlich eindeutig sein.
Es muss sonst, eindeutig sein, sonst geht die Welt unter.
Kann man ja auch nicht so richtig existieren, ja.
Richtig, nee. Und ich schaffe das sehr gut auch ohne einen zweiten Namen. Mir gefällt der aber auch sehr, sehr, sehr gut. Und ja, da habe ich auch schon auf Mails die unterschiedlichsten Antworten bekommen. Bin aber auch inzwischen so, dass ich dann schreibe, so, nee, das und das bitte, danke. Ja.
Ich habe tatsächlich von einer Cis-Person gehört in meinem Bekanntenkreis, die so also eine binäre Cis-Person, die so einen Namen hatte, der manchmal weiblich und manchmal männlich gelesen wird. Ich glaube, es war Ezra, der Name. Und den lesen dann halt manche eindeutig als weiblich und manche eindeutig als männlich, aber niemand reagiert darauf mit, ah ja, ich behandle dich jetzt einfach irgendwie nicht gendert. Das wäre ja eine einfache
Option. Die Option gibt es für viele ja nicht.
Aber es ist dann einfacher, sich was auszusuchen, vermutlich. Und diese Person hat jetzt auch offiziell, soweit ich weiß, ihren Vornamen geändert in einen eindeutiger oder häufiger männlich gelesenen Namen, um halt nicht mehr so misgendert zu werden. Und das fand ich doch spannend, dass das auch zu Menschen passieren kann.
Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das höre ich jetzt tatsächlich zum allerersten Mal. Also ich kenne das nur, dass manche Menschen irgendwie ihren Nachnamen ändern oder so. Also daran siehst du ja, dass auch Cis-Menschen davon betroffen sind.
Ja, und ich würde einfach hoffen, ich habe jetzt leider keinen Kontakt mit dieser Person, aber würde fast schon in Kontakt treten, um nachzufragen, ob das dann irgendwie Verständnis schafft für Transpersonen. Weil diese
das wäre spannend.
Die Erfahrung des Misgenderings gemacht hat.
Mhm. Ja, das ist schon, würde ich mal sagen, auch ein Luxus, den Cis-Personen da haben, weil sie halt oft oder glaube ich meistens als das Gender gelesen werden, mit dem sie sich auch identifizieren.
Ja, das ist schon luxuriös. Das wissen die nur nicht. Das ist ganz normal für die.
Nee. Was mich auch interessieren würde, also wir haben ja im Vorgespräch gesagt, das Thema ist eigentlich so groß, auch was geschlechtsneutrale Sprache und so angeht. Ich würde an der Stelle gerne wissen, weil wir gerade über die Anrede gesprochen haben, was für Varianten von Anreden außer nur den binären Herr und Frau gibt es denn?
Ich war jetzt vorbereitet auf Pronomen oder auf Liebe, Sternchen, Er, Helix oder so, aber auf Herr und Frau ist tatsächlich echt schwierig.
Mhm.
Also eine Person, glaube ich, die ich kenne, benutzt NBY als Ersatz, ne, finde ich, bin ja, aber dann ausgeschrieben als ENBY.
Mhm.
Und dann wäre es halt sehr geehrte Sternchen eher NBY oder Hallo NBY. Also das müsste man natürlich auch wieder Leuten beibringen. Also es gibt keinen Standard, bei dem man einfach den Menschen schon von sich aus kennen, den man einfach sagen kann, mach's halt so.
Ja. Ich glaube, das ist auch in der deutschen Sprache generell oft das Problem.
Dabei finde ich es eigentlich nicht schlimm, dann einfach den Vornamen zu verwenden.
Mm. Also ich persönlich werde auch von einer Ärztin, zu der ich zum Beispiel gehe, immer mit Vor- und Nachnamen aufgerufen. Und das finde ich so unfassbar angenehm, weil ich glaube, viele Transmenschen kennen das. Das, was eigentlich höflich sein soll, nämlich die Anrede mit Herr und Frau, ist gerade für Transmenschen unglaublich verletzend und kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Deshalb feiere ich das extrem.
Echt gut zu hören, ja.
Ja. Nee, das ist schon sehr, sehr toll.
Ich war mal an der Uni in einem Seminar, in dem der Dozent wenn er Leute aufgerufen hat, er wusste halt die Namen nicht alle auswendig, aber er hatte wohl den Anspruch, die Namen zu lernen, die Nachnamen der Menschen. Die Nachnamen wohlgemerkt, das hat er sich wohl irgendwie so ausgedacht, dass man sich sieht und dann auch mit Nachnamen anspricht.
Mhm.
Und dann hat er, wenn er Leute aufgerufen hat, immer gesagt, Frau, und dann sollte die Person ihren Nachnamen sagen. Oder halt, wenn er den Menschen als Mann gelesen hat, ja. Und dann so als Nachfrage, aber auch als Dranleben. Und dann wurde halt jedes Mal, wenn sich jemand gemeldet hat, wurde diese Person gegendert. Und es war den meisten völlig egal. Aber natürlich, wenn du eine nicht geoutete Transperson bist oder irgendwie nicht binär in diesem Kontext, ist es halt super unnötig und nervig.
Da wird dir so die Pistole auf die Brust gehalten. Und also ich kenne das auch, diese Momente, das sind so Millisekunden, in denen du dann überlegst, okay, oute ich mich jetzt oder lasse ich es einfach so stehen?
Voll, sage ich jetzt was, sage ich nicht? Was macht das Probleme, wenn ich was sage? Was denke ich, wie diese Person dann reagiert? Versus, was denke ich, wie es für mich ist, wenn ich es einfach über mich ergehen lasse? Diese ganze Kalkulation musst du in ein paar Sekunden machen.
Oh, es ist so anstrengend. Ich kenne auch so dieses über sich ergehen lassen. Das ist so, ja, okay, jetzt höre ich es schon zum gefühlt hunderttausendsten Mal. Tut mir nicht gut, aber manchmal ist es tatsächlich der einfachere Weg.
Ja, vor allem wenn du Grund zur Annahme hast, dass vermutlich das Gespräch nicht entspannt und einfach und unterstützend wird, wenn du es ansprichst.
Das kenne ich auf jeden Fall auch. Da du es eben schon angesprochen hast, du hast mir auch, das fand ich ganz, ganz toll, Helix hat so einen Flyer gemacht, wo geschlechtsneutrale Pronomen draufstehen und vielleicht kannst du da ja ein bisschen was zu erzählen.
Sehr gern, den habe ich vor ein paar Jahren schon gemacht, weil ich gemerkt habe, es gibt da keine Ressourcen. Das ist eine Lüge, es gibt Ressourcen. Es gibt Websites und ein, zwei Broschüren zu einem speziellen Pronomen dann jeweils. Aber es gab nicht wirklich so Übersichtstabellen, was man alles für Pronomen im Deutschen benutzen kann. Ich bin sehr neidisch auf das Englische, weil Menschen einfach they benutzen. Also nicht alle nicht-binären Menschen. Es gibt da auch noch Alternativen. Aber das kann man einfach im Deutschen nicht machen, weil es witzlos wäre, sie zu benutzen, nur weil es der Plural ist. So. Ja. Und auch verwirrend grammatisch. Also dann, ne? Ist keinem geholfen, keiner Person. Ja, deshalb habe ich einen Flyer gemacht, auf dem verschiedene Pronomen aufgelistet sind, die man benutzen kann, von E über Ö, was ich aus dem Ungarischen entwendet habe, weil ich gemerkt habe, die haben nur Ö.
Das habe ich auch gelesen und fand das ganz interessant, weil ich das zum ersten Mal wirklich als Pronomen gesehen habe.
Ja, also, ist einfach nur der Buchstabe Ö. Das fand ich auch sehr schick irgendwie. Aber ich
und wird es dann dekliniert? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder ist einfach immer Ö?
Bestimmt.
Im aber Deutschen,
mein Vorschlag nein. Das Deutsche war Ö, Ö ist Ö, Ö.
Ja, okay. Also einfach nur, dass das Genitiv ist. Okay.
Das mache ich bei, also ich persönlich benutze NIN und das ist auch in der Tabelle, in dem Flyer enthalten. Mhm. Und bei NIN ist es so, das haben sich Menschen vor ein paar Jahren ausgedacht und da auch eine ganze Deklination für Konjugation?
Deklination. Ich habe nachgeschaut.
Danke. Ich werde es in der Woche wieder vergessen haben, aber die Menschen wissen,
was wir waren uns echt im Vorgespräch nicht sicher, ob es Deklination oder Konjugation heißt.
Aber stimmt, Verben haben immer Konjugationstabellen, das muss man sich einfach merken.
Ja. Jedenfalls. Wir versuchen es.
Für NIM gibt es einen Vorschlag, wie das dekliniert werden kann. Und es hat dann auch irgendwas mit NIM und NIMSEN, ich weiß es nicht. Die Art, wie ich es im Alltag benutze, ist einfach NIN, NINS, NIN, NIN. Weil das auch anderen Menschen, die zum ersten Mal mit der Idee eines geschlechtsneutralen Pronomens konfrontiert sind, sehr leicht fällt, einfach dann ein Wort zu haben, das sie immer benutzen können und beim Genitiv fürs Gefühl halt auch ein S dranhängen.
Ja.
Aber ja, es gibt viele Varianten und der Sinn vom Flyer ist zu sagen, guck mal, das sind Anregungen, was Menschen vielleicht benutzen können. Oder wenn du eine Person kennst, die eins davon benutzt, dann hast du hier Anwendungsbeispiele, wie du es benutzen kannst. Mhm. Aber es ist halt nicht vollständig. Also Menschen können dir natürlich sagen, ich benutze das Pronomen Piep. Piep könnte halt auch ein Pronomen sein.
Ja.
Und dann heißt es nicht, dass Menschen auf meinen Flyer gucken sollen und sagen, nee, das steht hier nicht drauf, das ist kein offizielles Helix-Pronomen. Also, das ist nicht der Anspruch.
Okay, nee, aber das, also ich merke das ganz, ganz viel, dass noch so viel in der Entwicklungsphase ist, so im nicht-binären Bereich. Also weil es gibt einfach nicht das geschlechtsneutrale Pronomen. Und irgendwie, ich glaube, für Außenstehende ist es sehr, sehr verwirrend. Aber ich finde es auch sehr, sehr schön, weil einfach, ja, dadurch kann man jeder Person gerecht werden. Und also, weil es ist ja was super Individuelles. Wenn jetzt, nehmen wir mal an, wenn wir jetzt vom Englischen ausgehen oder in Schweden gibt es hen, da ist das geschlechtsneutrale Pronomen. Auch wenn das offiziell, in Anführungszeichen, in ganz fetten Anführungszeichen, das geschlechtsneutrale Pronomen ist, muss es ja noch längst nicht heißen, dass sich da alle mit wohlfühlen. Also ich finde, das ist sehr, sehr analog zum Namen. Du musst für dich natürlich auch erstmal das so ein bisschen erspüren. Das klingt jetzt sehr esoterisch, aber es ist ja schon so, du musst fühlen, passt das jetzt, wenn so über mich geredet wird oder wenn ich mit dem und dem Namen angesprochen werde oder passt es nicht?
Deshalb finde ich es auch immer cool, bei jeglichen Treffen oder Workshops oder sonst was irgendwie immer wieder Pronomenschilder dabei zu haben, weil das erstens heißt, dass die Leute das vor Augen haben und sich nicht merken müssen und auch über Wochen nicht merken müssen. Und zweitens Raum dafür gibt, dass es sich ändern kann, weil es viele nicht-binäre Menschen vielleicht mal ausprobieren, es zu benutzen und dann merken sie, oh ja, das passt für mich, oder sie merken, nee, das fühlt sich komisch an.
Ja.
Oder dann probieren sie vielleicht hen und denken, das ist cool oder das ist komisch. Und dann können sie, wie du sagst, man kann es ja nur durch Erfahrung ausprobieren, wie es sich tatsächlich anfühlt und nicht im stillen Kämmerlein herleiten, was passt jetzt zu mir und was möchte ich, dass die Leute
das stimmt. Benutzen. Machst du das dann in deinem Alltag auch so, dass du, wenn du Menschen neu kennenlernst, also ich weiß, mich hast du gefragt, dass du sie dann nicht nur nach ihrem Namen fragst, sondern quasi direkt auch nach ihren Pronomen?
Wenn es geht, ja.
Okay.
Ich bin sehr froh, wenn ich in neue Gruppen komme, wenn das eh schon etabliert ist, dass Menschen ihren Namen und die Pronomen sagen. Aber oft ist es das nicht. Und dann mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das Standing, das tun zu können, sage ich, hey, können wir bei der Namensrunde auch eine Pronomenrunde dabei machen? Aber das ist nicht in allen Kontexten so, dass das irgendwie gut ankäme. Aber vielleicht will ich in diesen Kontexten dann auch sowieso nicht sein.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Aber was mich sehr verwirrt, also du bist zwar nicht bei Instagram, aber vielleicht kennst du es trotzdem insgesamt von sozialen Medien. Es ist sehr gängig, dass Transpersonen in ihrem Profil manchmal auch hinschreiben, dass sie trans sind. Oder wenn sie es nicht explizit hinschreiben, zumindest ihre Pronomen hinschreiben. Und dann gibt es einige Transmenschen, die sich darüber aufregen, wenn Cis-Personen ihre Pronomen in ihr Profil schreiben. Was würdest du dazu sagen?
Weil das quasi den Eindruck erwecken könnte, dass es Transmenschen sind, weil das bei Transmenschen sich so eingebürgert hat.
Ja, weil es erstens daraus kommt und weil es für Cis-Menschen ja in der Regel nicht notwendig ist. Also das, was wir eben, worüber wir eben gesprochen haben, Cis-Menschen werden ja in der Regel, ich sag extra in der Regel, also nicht immer, als das Gender gelesen, als dass sie sich auch in identifizieren.
Aber gerade deshalb finde ich es cool, wenn die das hinterfragen und deshalb ihr Pronomen explizit sagen. Weil der Umkehrschluss wäre ja, wenn sie sagen, ich muss mein Pronomen nicht sagen, man sieht es mir ja an.
Ja.
Dass sie sagen, allen sieht man es an und damit sagen sie, auch mir sieht man es an. Und ich habe auch, als ich noch nicht mich selbst als trans angesehen habe, habe ich auf Namensschilder auch dann irgendwann angefangen, ein Pronomen mit drauf zu schreiben, das ich halt damals noch benutzt habe, um einfach diese Norm zu durchbrechen, dass man das ansieht. Und da hat auch Diskussionen ausgelöst, dass Leute dann gefragt haben, warum steht denn das Pronomen damit drauf? Und ich habe gesagt, ja, man sieht es ja nicht allen Leuten an, das ist halt das, was ich benutze. Und dann war das okay.
Also ich muss sagen, das, was ich eben erzählt habe, das war jetzt nicht unbedingt meine Meinung. Ich bin da noch, ich habe dazu noch nicht wirklich eine Meinung, weil ich einfach da mich noch nicht weit genug mit beschäftigt habe. Ich möchte mir immer viele verschiedene Meinungen anhören, bevor ich dann sage, okay, das ist meine Meinung. Und
vielleicht muss man auch nicht immer eine haben.
Nee, ja. Ich meinte nur, wenn man es quasi verbreiten könnte, dass es irgendwann, keine Ahnung, ob wir das noch erleben, aber wenn es normal wäre, dass Pronomen dazu, also dass sie immer abgefragt werden würden und dass sie auch dazu geschrieben werden würden.
So wie Namen auch, weil man die Person halt auch nicht ansieht, aber das haben
sie eben
verstanden.
Dann könnte das ja extrem viel für nicht-binäre Menschen tun, aber auch für intergeschlechtliche Menschen.
Ja, und auch für binäre Transmenschen
auch,
halt auch mal gefragt werden, was für ein
Das Pronomen sowieso, hat. Ja.
Ich glaube, ich habe mal von binärer Seite mal so gehört, dass es potenziell störend sein kann, für binäre Transmenschen immer aufgefordert zu werden, ihr Pronomen zu sagen, weil sie ja vielleicht gerade froh sind, dass sie das erreicht haben, dass andere Leute ihnen ihr Pronomen ansehen.
Ja.
Und dann wird es quasi wieder in Frage gestellt. So, es könnte ja auch anders sein, man sieht es dir nicht an. Dass es dann, dass das wieder weggenommen wird. So.
Kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich finde, gerade bei dieser Frage merken wir einfach, okay, es gibt einfach so viele verschiedene Transmenschen mit ganz vielen verschiedenen Ansichten zu verschiedenen Themen. Und deshalb finde ich es auch so spannend, sich da mit verschiedenen Menschen mal zusammenzusetzen, so wie wir das halt jetzt machen, und das darüber einfach mal zu sprechen. Weil ich würde jetzt zum Beispiel niemals sagen, das, was du gerade gesagt hast, nee, finde ich scheiße oder so. Weil es halt natürlich auch legitim ist, wenn ich mir die Geschichte dahinter angucke. So, jetzt haben wir echt viel über Pronomen geredet. Und eine Frage hätte ich dann noch an dich als Expertin für geschlechtsneutrale Sprache.
Das war ein schönes Beispiel. Ich habe richtig das Sternchen rausgehört.
Dankeschön.
Oder die Gender Gap, ich weiß nicht.
Ich habe, ich glaube, bis vor einem halben Jahr habe ich immer die Gender Gap benutzt. Aber inzwischen habe ich gemerkt, ich glaube, das Sternchen ist verbreiteter. Und deshalb bin ich auf das Sternchen umgestiegen. Ja. Was würdest du sagen? Ist das Sternchen verbreiteter?
Hübscher?
Ja, es ist ein Sternchen. Es heißt auch nicht Stern, sondern Sternchen. Ja.
Eben, es ist niedlich, es ist unoffensive, es ist, schüchtert niemand ein, hoffentlich, außer den Leuten, die es einschüchtern soll. Ich glaube auch, das ist verbreiteter.
Okay, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Danke dafür nochmal. Und ich schreibe auch Texte und deshalb gibt es in den Einzelfolgen ja auch immer ein Zitat des Monats mit einem kurzen Text von mir. Und in diesen Texten habe ich immer wieder das Problem, und beim Sprechen möchte ich es natürlich auch benutzen, es gibt ja die Möglichkeit, statt Mann macht, Mensch macht zu sagen. Und ich habe auch schon angefangen, das zu benutzen. Ich habe aber gemerkt, okay, wenn ich das benutze in meinem Umfeld, dann gucken die Menschen mich noch mit großen Augen an. Und gerade wenn es jetzt nicht nur Menschen sind, die ich wirklich schon länger kenne, sondern irgendwelche Menschen, die ich gerade, keine Ahnung, mit denen ich gerade 5 Minuten spreche, dann ist es sehr, sehr schwierig, das für mich so zu etablieren. Deshalb ist mir jetzt auch bestimmt auch schon oft Mann rausgerutscht. Und ich mache das dann in meinen Texten inzwischen so, das ist so eine Übergangslösung, dass ich schreibe Mann-Mensch, also so Schrägstrich. Stimmt. Ich bin da auch noch nicht so ganz glücklich mit, aber was würdest du sagen? Also kennst du das überhaupt? Ja, wahrscheinlich, oder?
Voll.
Und wie gehst du damit um?
Ich mache auch dieses, ich glaube, LinguistInnen nennen das Code-Switching, in verschiedenen Kontexten verschiedenen Sprachgebrauch zu pflegen. Ich hoffe einfach mal, sie nennen das so, sonst schreiben
sie. Es klingt sehr, bestimmt, sehr logisch.
Hier können sie die schreiben. Ja, also in trans-queeren Kontexten verwende ich sehr konsequent Mensch, vor allem aber in der Schriftsprache.
Also da finde ich es auch sehr, sehr einfach, muss ich sagen.
Da hast du halt potenziell diese, nicht Millisekunde, aber den Bruchteil Sekunde Zeit zu überlegen, welches Wort wähle ich
jetzt. Das schreibe ich jetzt.
Genau, ja. Und dann ist es halt auch zur Gewohnheit geworden, Mensch zu schreiben. Mittlerweile kann mein Handy das auch als Spracherkennung einfach schreiben, Mensch mit kleinem M.
Sehr gut.
Und da, also in der Schriftsprache bin ich auch bei anderen Leuten konsequent, wenn ich jetzt irgendwelchen Leuten E-Mail schreibe oder irgendwelchen Gruppen, die jetzt nicht explizit queere Gruppen sind. Aber ich habe jetzt auch ein Gespräch mit dir auch immer Mann verwendet, weil es mir in der gesprochenen Sprache einfach noch automatischer passiert.
Ja. Aber ich glaube, ich kann mir trotzdem noch eine Scheibe von dir abschneiden, weil ich das mir echt zum Ziel gesetzt habe, das öfter zu verwenden. Und das
können wir
uns dann
gegenseitig jetzt so herausfordern,
genau,
da konsequenter mit zu sein. Wir scheinen es ja beide sinnvoll zu finden überhaupt. Nicht nur
definitiv
von anderen zu übernehmen, sondern zu denken, klingt halt schon auch gut.
Ja, richtig. Also ich habe das zum ersten Mal in einem Text gelesen und dachte dann auch zuerst, okay, was ist das? Und ich glaube, ich habe es mit der Konstruktion je Mensch statt jemand gelesen.
Finde ich auch noch schöner.
Und dann dachte ich so, krass.
Ist, was es sein soll.
Ja.
So ist es offensichtlich eine Anspielung auf jemand oder eine Variante von jemand, aber die dann absichtlich inklusiver ist. Und das ist doch voll schön.
Definitiv. Ich war nur erstmal auch, glaube ich, so wie manche Menschen, wie es denen auch geht, so, aha, was ist das? Also ich war schon neugierig, aber ich konnte es auch nicht direkt einordnen. Und dann habe ich so, dann hat es so ein bisschen gerattert und dann dachte ich, okay, eigentlich ist es total logisch.
So. Also okay, dann doch nicht so offensichtlich, wie ich jetzt dachte. Ich dachte, jede Person, die es irgendwie liest, und das ist etwas, das ich absichtlich sage, eine Person, die es liest, statt jeder, der es liest. Das wäre halt auch schon
ein
verstecktes Maskulin.
Ja, ich weiß voll, was du meinst. Also das versuche ich auch viel zu machen. Ich merke auch manchmal, dass ich dann so ins Stocken komme, aber ich versuche echt darauf zu achten, immer zu sagen, ein Mensch macht oder eine Person oder sonst was und nicht immer, also das nicht immer extra schon zu gendern.
Voll.
Genau. Ja, ich glaube, wir sind natürlich auch jetzt nicht unfehlbar und wir können auch noch dazu lernen.
Sprache aber, vor allem ist auch echt nicht leicht anzupassen, wenn sie einmal so vorbelastet ist.
Mhm. Aber ich finde das schön, das beruhigt mich ein wenig, dass du da auch noch im Entwicklungsprozess bist.
Für immer vermutlich, ja.
Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. So. Dann habe ich noch eine Frage, du hast es eben schon angesprochen. Mhm. Es geht um Alltagssituationen. Also, wo erlebst du das ganz konkret, dass du eigentlich binär eingeordnet wirst? Also entweder in die Männer- oder in die Frauenschublade, aber dann eigentlich immer merkst, nee, Moment, das passt nicht.
Ah, das sind ja irgendwie zwei verschiedene Dinge.
Ich weiß, das sind zwei Fragen. da es ja wahrscheinlich von der Chronologie eher passt, dass du, das ist jetzt eigentlich auch ein kleiner Teil deiner Outing-Geschichte so gesehen, als du dann gemerkt hast, naja, ich weiß, es gibt die und die Schubladen, aber ich passe in die beiden, die vorgegeben werden ganz oft, nicht rein.
Aber genau, insofern hängt es total untrennbar zusammen, weil der Moment, der zweite Moment zu merken, es passt nicht, kann ja auch nur auftreten, wenn der erste Moment, ich werde irgendwie eingeordnet, passiert. Und so genau war ja mein inneres Coming Out oder meine Identitätsfindung, immer wieder gegendert zu werden, weil es halt immer wieder passiert, vorher wie nachher. Und zu merken, es ist unangenehm und das erstmal zu bemerken, dass das eine Systematik hat, dass dieses unangenehme Gefühl immer dann auftritt, wenn so eine Einteilung von außen passiert oder auch von innen. Und dann festzustellen, woran es liegt, so was ich vielleicht daran ändern kann. Und zweiteres ist jetzt halt passiert. Ich habe gemerkt, es passt mir nicht, wenn das passiert. Und das tritt halt trotzdem noch immer wieder auf. Also nur weil ich es jetzt daraus gelernt habe, weiß nicht, dass ich das jetzt abschalten konnte. Und es ist halt immer wieder, also ich glaube, Cis-Menschen fällt es nicht auf, wie oft es passiert. Die sagen immer, ihr FeministInnen, ihr Gender-IdeologInnen, die sagen das natürlich nicht gegendert, aber ich würde sagen, ja, Kontexte, in denen das passiert, sind halt einfach alle, dass Menschen, denen das nicht jedes Mal zuwider geht, wenn es passiert, denen fällt es natürlich nicht auf, wie oft es tatsächlich passiert. Mhm. Aber auf jeder Geburtstagsfeier passiert dann du als Freund von so und so, du bist doch hier der Mann oder die Kerle trinken schon wieder Alkohol, haben typisch. Komm, wir machen mal ein Foto mit den Mädels so.
Oh mein Gott.
Und dann wird draufgezählt und ist so, ich will nicht hier sein, ich gucke jetzt doof. So. Oder wie auch immer die Strategie dann gerade ist. Aber das passiert halt dauernd. Und wie sehr die sich eigentlich mit Gender beschäftigen, da kann kein Mensch von irgendwie nicht feministischer Seite sagen, FeministInnen sind besessen mit Gender. So, alle sind besessen mit Gender, nur auf verschiedene Weise.
Das stimmt. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht.
Jetzt wirst du es leider auch viel öfter bemerken.
Ja.
Mein neuestes Abenteuer war irgendwie Recherche anzustellen über Verhütungsmethoden. Mhm. Und das war ein bisschen heteronormative hell. So.
Oh ja, ich kann es mir vorstellen.
Oder cisnormative hell mehr so. Ja. Beides, also total alles, cis-heteronormativ.
Ja.
Beides zusammen. Weil es immer
das
um
doppelte geht, Paket.
Verhütet, wenn sie Geschlechtsverkehr mit dem Mann hat. Und da konnte ich mich absolut nicht wiederfinden und dachte auch, es gäbe da mehr queere Ressourcen, aber sieht nach Selbstmachtbedarf aus.
Das merke ich schon, deshalb ist mir dieser Podcast auch so wichtig, weil ich habe gemerkt, es gibt schon Wissen, aber das ist einfach manchmal nicht so, das ist manchmal nur auf einen kleinen Bereich begrenzt und mir ist es halt hier auch unglaublich wichtig, dass ich ganz, ganz viele verschiedene Erfahrungen und viele verschiedene Menschen eben einlade, um einfach ein großes und weites Bild von der, in Anführungszeichen, Community zu zeichnen. Ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass eben nicht mehr von außen über uns gesagt wird, das sind doch die. Also
das sind die so im Leben. Und genau so passiert das dann. Ja.
Ja, sondern ich glaube, es ist super wichtig, einfach viele verschiedene Geschichten zu erzählen, weil dann kann kein Mensch mehr sagen, ja, die sind doch alle gleich.
Stimmt.
Und dann fällt es, glaube ich, auch schwerer, Transmenschen auf nur diese Eigenschaft trans zu reduzieren. Zumindest hoffe ich das.
Das sind echt zwei Dinge, die beide super wichtig sind. Dass einerseits die Eigenschaft trans als komplex und als vielseitig gesehen wird und nicht nur trans ist, wenn das genau so und so läuft, wie in dem einen Film, den ich mal gesehen habe, über diese eine Transperson. Und dann zweitens, dass Transmenschen auch andere Dinge sind als nur Transmenschen und dass alle Menschen mehr sind als ihr Geschlecht. Da wäre schon einiges erreicht.
Sehe ich genauso. Ich habe jetzt noch eine Frage, die da aber, hast du eigentlich fast schon so ein bisschen beantwortet mit deiner persönlichen Erfahrung, nämlich, was macht unsere Gesellschaft denn überhaupt binär? Weil ihr hattet auf der Trans Pride auch einen Workshop zu dem Thema nicht-binäres Leben in einer binären Gesellschaft. Ich wollte auch sehr gern hingehen, aber gleichzeitig lief eben der Schreibworkshop. Gut, dass ich zum Schreibworkshop gegangen bin, sonst säßen wir heute vielleicht nicht hier.
Ja, ich fühle mich aber total geehrt, das war wirklich ein sehr populärer Workshop, bei dem viele Menschen auf der Warteliste standen und dann nicht rein konnten. Es gab mehr Anmeldungswünsche als Plätze. Mhm. Deshalb bin ich sehr geehrt, dass du in meinem Schreibworkshop warst.
Ja.
Aber ja, es ist trotzdem eine binäre Gesellschaft, leider.
Wobei du, glaube ich, in diesem Podcast gerade schon gesagt hast, wir leben nicht in einer binären Gesellschaft. Mhm. Menschen sind nicht alle binär. Aber das ist die Frage, ob wir die anderen definieren lassen, ob diese Gesellschaft binär ist und sagen, offensichtlich ist irgendwie diese Mainstream oder die verbreitetste Erwartung ist, dass Menschen in diese zwei Kategorien fallen und passen und dass da kein Platz für Weiteres gebraucht wird. Aber das ist ja nicht die Realität von allen. Das heißt, wir leben vielleicht nicht in einer binären, aber auch nicht in einer nicht-binären Gesellschaft.
Das war jetzt aber ausgefuchst.
Vielleicht sind diese Möglichkeiten auch nicht binär.
Da muss ich gerade an eine Doku denken. Jetzt wird es auf jeden Fall fast schon ein bisschen philosophisch, weil es ging nämlich darum, was ist die Wirklichkeit? Ja. Und es gibt natürlich nicht die Wirklichkeit. Das ist nichts, was total universell ist, geschweige denn objektiv. Das ist komplett subjektiv und genauso könnten wir es eigentlich sagen, wenn wir darüber sprechen, ist diese Gesellschaft denn jetzt binär oder nicht binär? Und wenn wir das aus der nicht-binären Perspektive sehen, also wenn ich zum Beispiel aus deinen Augen auf die Gesellschaft gucke, ist es natürlich eine sehr nicht-binäre Gesellschaft oder sagen wir mal eine Gesellschaft, in der nicht-binäre Personen neben binären Personen existieren können. Und aus der Sicht von Menschen, die sich eventuell noch gar nicht überhaupt mit der Vielfalt von Geschlechtern auseinandergesetzt haben, für die ist die Wirklichkeit dann eine binäre Gesellschaft.
Eindeutig binäre. Ja. Und selbst das sind jetzt wieder binäre Kategorien von entweder so oder so.
Ja, klar. Klar.
Und meine Utopie, meine persönliche kleine Utopie, beinhaltet ein bisschen den Aspekt, dass Menschen nicht auf dieses binäre Spektrum von binär oder nicht binär fallen, dass es nicht immer diese Einteilung geben muss in Transmenschen und Nicht-Transmenschen. Wenn nicht alle so als Priorität hätten, jedem Kind sofort ein Geschlecht zuzuweisen, dann müssen sich natürlich auch weniger Menschen danach mühevoll daraus befreien.
Ja. Und man muss ja auch noch Mann oder Mensch.
Wir
müssen auch noch sagen, es gibt ja auch, wie du auch schon angesprochen hast, es gibt ja auch Menschen, die sich eben nicht, ich sag mal, auf dieser Skala zwischen Mann und Frau befinden, sondern wo ganz anders. Oder die einfach sagen, ich habe überhaupt kein Geschlecht.
Ihr könnt das alles ohne mich machen, ich habe mit eurem blöden Geschlecht nichts zu tun.
Genau, also das gibt's ja auch noch. Ne? Und dann das, was du gerade gesagt hast, okay, es gibt nicht nur entweder die binäre oder die nicht-binäre Gesellschaft, sondern es gibt einfach noch so viel dazwischen.
Es gibt eine komplexe Gesellschaft.
Vielleicht ist es so ein bisschen wie das Universum, weil du ja nicht weißt, wo die Enden sind.
Das ist gut gesagt. Ich habe auf meinem Laptop einen Sticker.
Echt?
Da steht drauf, Gender is a Universe. Das haben irgendwelche coolen Menschen verteilt. In so Regenbogen glitzernder Schrift steht Gender is a Universe.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich bin selbstständig darauf gekommen, aber witzig. Das ist
ja
so fast.
Du hast die schönste Illustration dessen gerade geliefert.
Oh. So, jetzt sind wir auch schon am Ende. Nein, wir haben echt ein Weilchen geredet, aber ich fand es unglaublich interessant und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Jetzt habe ich noch die letzte Frage für dich, die ich ab jetzt allen meinen Gästen stellen werde. Aber
eine coole Frage, auf die ich mich gefreut habe seit der Ankündigung.
Die Frage heißt, wie hat trans- beziehungsweise nicht-binär sein dein Leben bereichert?
Oh, ich hatte jetzt fest damit gerechnet, dass die Frage mit verändert aufhört und ich voll überfordert wäre, weil ich ja keinen Vergleich habe, wie es wäre, wenn nicht und so. Aber das ist eine super schön gestellte Frage.
Nice. Dankeschön.
Die Frage hat einen Lebenbereich.
Ich glaube, mich als trans zu identifizieren, hat mein Leben sehr bereichert im Sinne von einem Training, dass ich mir Fähigkeiten angeeignet habe, mich selbst ernst zu nehmen und zu behaupten gegenüber Menschen, die irgendwie sich viel zu viele Kompetenzen zuschreiben, dass die über andere irgendwie bestimmen können und was die zu tun haben. Und ich glaube, das müssen alle queeren Menschen irgendwie durchmachen, sich da abzugrenzen und zu sagen, nein, ich habe das Recht, mein Erleben als legitim zu erleben, erstmal, und dann auch als gut zu finden.
Ja.
Und nur weil irgendwelche Leute sagen, es ist mir jetzt zu kompliziert, dich zu verstehen, oder es stört mich, dass du mein System so durcheinander bringst, zu sagen, das ist okay, ich kann so sein.
Mhm.
Und wenn ich dir zu komplex bin, dann ist es nicht mein Problem, sondern es ist vielleicht mein Problem dadurch, dass eine negative Reaktion folgt, aber es ist nicht meine Schuld, oder ich sollte mich nicht weniger komplex machen. Es ist halt einfach so. Und niemand, also uns ist nicht geholfen, wenn wir so tun, als wäre es nicht so komplex.
Ja.
Und zweitens hat es mein Leben bereichert durch Community, wo ich jetzt gerade gedacht habe, na gut, die bräuchte ich ja auch nicht, wenn ich nicht trans wäre. Aber die hätte ich halt auch nicht, wenn ich nicht trans wäre.
Ja.
Bei jeder Stadt, bei der ich denke, da könnte ich vielleicht leben oder so, denke ich, aber gibt's da Chancen auf queere Community? Und wenn nicht, dann denke ich, das wäre es halt nicht wert.
Das denke ich aber auch immer mit, ja.
Mhm. Und in dieser Community ist es normal, dass sehr viel Selbstexploration passiert, dass Menschen sich einen eigenen Namen aussuchen dürfen, zum Beispiel. Da gibt es sicherlich auch andere Communities, in denen das üblich ist, irgendwie andere Namen zu verwenden. Bei Roller-Derby-Spielerinnen zum Beispiel, die haben ja auch alle irgendwie Spielerinnen-Namen und so.
Mhm.
Und reden sich vielleicht auch damit an. Aber diese Art von Selbstbestimmung, die man damit übt, die finde ich extrem hilfreich im Alltag. Und die Art von Bestärkung von anderen, zu sagen, du bist da und ich sehe dich auch so, wie du bist, oder wie du gesehen werden möchtest. Und du bist gut so, wie du bist. Das haben, glaube ich, andere nicht so aktiv in ihrem Leben. Und daher bin ich froh, das zu haben.
Das freut mich. Ich finde, das hast du es unglaublich schön gesagt, und ich habe mich bei vielen, vielen Punkten auch selbst wiedergefunden. Also ich habe so richtig mitgefühlt.
Hast du die Frage für dich auch schon beantwortet?
Ja, auf jeden Fall. Also als ich die Frage so als Schlussfrage für alle meine Gäste festgelegt habe, habe ich natürlich auch selbst darüber nachgedacht, was ich mir denn dazu denke. Bei mir sind es sehr, sehr ähnliche Sachen. Ich würde erstmal sagen, okay, es ist so auf der, das klingt jetzt so abgehoben, aber auf der intellektuellen und Wissensebene hat sich unglaublich viel getan, weil ich auch, also ich kann eigentlich Personen gar nicht verurteilen, weil ich halt, bevor ich selbst gewusst habe, dass ich trans bin, im Prinzip auch so gut wie gar nichts darüber wusste.
Es ist ja auch nicht zugänglich, es ist nichts, was dir jemals als Möglichkeit irgendwie aufgezeigt wird, dass es so sein könnte.
Auf jeden Fall. Und das ist jetzt auch nicht so das Mainstream-Wissen, sondern du musst es dir explizit suchen.
Voll, ja.
Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt natürlich auch ganz anders reden kann, ganz anders auch eben das, was wir eben die ganze Zeit gemacht haben, ich sag mal, sensibel bin für Personen, für Geschlechtervielfalt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und bei mir sind es natürlich auch die Menschen, die ich kennengelernt habe. Also ich habe so viele Menschen kennengelernt, die ich sonst niemals kennengelernt hätte. Und das bereichert mein Leben schon ungemein. Da auch einfach Personen zu haben, die wissen, wie sich bestimmte Dinge anfühlen, wenn ich die erzähle. Das ist einfach nicht zu ersetzen. Aber ich mache jetzt auch nochmal einen Punkt. Ich habe jetzt in einem durchgesprochen. Aber auch die Erfahrung zu machen, dass ich auch von Menschen überrascht werden kann, die selbst nicht queer sind oder trans oder sonst was. Das fand ich sehr, 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 sehr schön. Und da stand ich dann manchmal so und dachte, ist das jetzt wirklich wahr, dass ich was weiß ich, mit einer Bekannten, die mich schon mein ganzes Leben lang kennt und bei der ich auch niemals gedacht hätte, dass ich so offen mit der darüber reden kann. Ist das wirklich wahr, dass ich der das gerade erzähle und dass ich der das alles nochmal erkläre und sie super, super offen dafür ist und nachfragt und alles und auch gesagt hat, ja, ist doch kein Problem und so. Das waren sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen, mit denen ich zum Teil niemals gerechnet hätte.
Wie schön, von der Außenwelt nicht nur negativ überrascht zu werden.
Ja, das soll es auch geben.
Ich finde, es bringt vielleicht auch, es fördert Verständnis für andere Arten von zu einer Minderheit zugeordnet werden. Mhm. Wenn du selbst eine Art von Marginalisierung irgendwie erlebst, auch natürlich nicht genauso wie alle anderen, die die gleiche Art erleben, ja, aber auf deine Art erlebst, dann schafft es ja irgendwie hoffentlich mehr Verständnis dafür, dass andere Menschen auch eine Art von Marginalisierung erleben. Mhm. Und dass über diese Gruppen hinweg, dass es eine riesige Ähnlichkeit und Gemeinsamkeit ist, die hoffentlich Solidarität schafft.
Ja, das hoffe ich auch. Aber ich könnte das aus meiner eigenen Perspektive auf jeden Fall bestätigen. So. Yeah. Ja, dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Offenheit, mit der du hier auch von zum Teil sehr persönlichen Dingen gesprochen hast und dass du gesagt hast, ja, da mache ich mit. Aber du warst ja direkt dabei und hast gesagt, ja, das möchte ich unterstützen. Also es hat mich unglaublich gefreut.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Menschen, die das hören, ich empfehle sehr, mit Jona einen Podcast zu machen.
Danke. Das war jetzt also eine gute Kritik nochmal zum Schluss.
Ja, ja.
Sehr gut. Dann war's das. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.